willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Ihr fröhlichen Menschen da draußen, ein Freitag und The Disco Dudes sind am Start. Wir lieben Musik, wir lieben Boogie, wir lieben Disco, wir lieben Soul und Funkmucke. Und das tun wir zu zweit. Mir gegenüber sitzt Wolfgang Hase in Karlsruhe. Hey Wolfgang!
Hallöchen Kirk! Na, wie ist die Welt in Köln? Erzähl doch!
Gutes Wetter! Gute Musik mit dir jetzt gleich, die besprochen wird. Was will man mehr? Die Woche ist vorbei, das Wochenende steht vor der Türe. Tada.
Thank God it's Friday. Also zwei große Filme, Thank God it's Friday und Saturday Night Live, laufen jetzt schon im Hintergrund und dann stürzen wir uns in das Toben und Tosen des Wochenendes in unseren verschiedenen Diskotheken, oder? So machen wir das doch alle. Und wenn die Diskothek die Küche ist, dann ist das auch gut.
So ist das und so soll es auch sein, zumindest in unseren geistigen Vorstellungen. Und apropos Vorstellungen, wir stellen uns Tunes gegenseitig vor und du wirst uns heute den ersten präsentieren, wie wir es verabredet haben. Was hast du uns denn Feines mitgebracht? Du hast tief in die Plattenkiste gegriffen.
Ja, wir gehen heute ganz tief rein ins New York der Ende 70er, nämlich Instant Funk. Ein bisschen ist der Name der Band schon Programm und der Titel heißt I Got My Mind Made Up. Viele von euch kennen bestimmt Say What? Und genau das ist auch das, wie soll man sagen, das Gefühl, das es damit reinbringt, weil es eine absolut spontane und crazy Studio-Session war. Wir stellen uns vor, es ist New York, 1979. Es ist gerade der Frühling und wir stehen auf den Stufen hoch in die Paradise Garage in der King Street 84 in Soho. Es ist 2 Uhr morgens. Larry Levan steht hinter seinem Bozak-Mixer und lässt gerade eine Platte laufen, die Tanzfläche in helle Aufregung versetzt. Alle rasten aus und dann fällt dieser Groove. Diese Bassline ist wirklich unfassbar. Und die Stimme, die immer wieder sagt, say what, die den ganzen Raum zum Explodieren bringt. Manhattan Borough Präsident Andrew Stein war so begeistert von diesem Song, dass er den 22. Mai 1979 zum Instant Funk Day ausrief. Also so groß ist die Legende geworden aus diesem Song und dieser Band heraus. Eine Stadt macht einen offiziellen Feiertag für eine Funkplatte. Das kann nur in New York passieren und wir wünschten, wir wären alle dabei gewesen. Willkommen, meine Damen und Herren, bei einem der größten Dance Floor-Dokumente der Disco-Ära. Der Song heißt I Got My Mind Made Up, You Can Get It, Girl von Instant Funk. Veröffentlicht im Dezember 78 auf dem wunderschönen Label Salsoul Records. Wir haben schon einige Songs daraus mit dabei gehabt und immer wieder zitiert. Eines der ganz zentralen, großen und wichtigen Labels für die Epoche, die wir euch immer wieder beschreiben und deren Musik wir euch präsentieren. Wer diesen Titel noch nicht gehört hat, dem fehlt ein wichtiges Stück Musikgeschichte. Sollte es so sein, dass ihr es noch nicht gehört habt, dann endet das genau jetzt. Erstes Soundsample, I Got My Mind Made Up. We'll be right back. Wie funky kann man einen Synth spielen? Kirk, du hast die Nummer sofort erkannt und auch mitgegroovt. Das ist ja irgendwie Funky Nassau aus der guten alten 60er-Funkzeit in Disco übersetzt. Galore, oder? Oder wie
siehst du das? Voll. Genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau das ist es. Und das ist doch direkt instant Funk auf der Tanzfläche. Instant Groove, Instant Dance. Alles mit Instant davor stimmt. Weil ich finde, der löst sofort den Instant Fire Alarm aus.
Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber das ist natürlich vollkommen richtig. Es ist Instant Funk. We start to play, it is Instant Funk. Und so hat sich das auch damals zugetragen auf der Tanzfläche, weil das war noch die Zeit, in der die Funk- und Soul-Musik natürlich noch total tief drin war in den Tänzern, die vornehmlich in den Clubs wie der Paradise Garage da waren, die alle sehr viel afroamerikanisch und latinisch waren und deren Herkunftssound das ja auch war. Und das übertragen mit einer Synthi-Orgel und einem aus Handclaps und Cowbells und alle möglichen zusammengesteckten Perkussionsfeuerwerk einer offensichtlichen Session, die gar nicht mehr enden will, die einen großen Exzess bedeutet. Technisch gesprochen, wir reden von 110 BPM. Ich bin wie in der letzten Folge gar nicht so wahnsinnig schnell, sondern eher so im Mittempo in F-Dur mit einer 12-Inch Dance-Version, die knapp 10 Minuten läuft und sich dann immer wieder ein bisschen schneller gestaltet. Die schwankt ganz ordentlich dahin. Das zeigt, dass die Band im Studio ordentlich Spaß hatte und eben auch Party gefeiert hat. Was den Groove trägt, das ist natürlich diese Bassline von Raymond Earl und die lässt einen auch nicht mehr los. Und das Schlagzeug von Scott Miller ist messerscharf genau darauf abgestimmt, immer in einem gleichzeitigen, wie soll man sagen, Zirkel zu sein mit seinem Bassisten. Und da schwanken die zwar im Tempo, aber die in sich, die sind sich einig. Die Gitarre kommt von Kim Miller, dem Bruder von Scotty Miller, dem Schlagzeuger, und die Keyboards von Dennis Richardson. Und den bitte anschnallen, dem Bläsertrio, Larry Davis an der Trompete, Eric Huff an der Posaune und Johnny on the line am Saxophon. Alle drei kamen aus der Richie Family, der Disco-Formation hinter Brazil, also einem riesengroßen Disco-Hit. Jungs, die also genau wissen, was man spielen muss, was auf den Dancefloor passt. Wenn ihr euch das Stück im Ganzen anhört, also auch die ganz lange Version mit 10 Minuten, werdet ihr merken, dass die Bläser immer wieder leicht auseinanderrücken und die Riffs ein bisschen verändern. Das ist alles Session-Musik. Das hat keiner auf Noten geschrieben. Das haben die aus der Ursprungsmelodie und aus dem Ursprungsriff selber raus entwickelt. Und dann ist da natürlich James Carmichael an den Lead-Vocals, gospelgetränkt, kraftvoll, mit dieser Energie, als würde er jeden Einzelnen auf der Tanzfläche persönlich ansprechen wollen und sagen, ey, jetzt, es ist Funky Time, ihr müsst tanzen, es geht jetzt ab. Das Stück startet ursprünglich als eine 8-Spur-Aufnahme, ein solides 3-Minuten R&B-Stück. So haben die das angefangen aufzunehmen. Was es zudem macht, was wir kennen, ist, es wurde aufgenommen in den Blank-Tape-Studios. Wir haben Bob Blank schon ein paar Mal benannt als einen der wichtigsten Produzenten, gerade im Umfeld von Salsoul, aber von auch einigen anderen Labels. Und der Produzent, aber später auch Sänger, Bunny Sigler, war mit dabei. Bunny Sigler übrigens auch ganz tolle Songs gemacht auf Salsoul Records ausschließlich. Und dann kommt dieser unglaubliche Moment. Sigler ließ seine Frau ins Studio kommen, um Say What in den Track zu singen. Er stand hinter ihr und rief Anweisungen wie Lauter, Scream, mach es, gib ihm alles. Und auch diese Regieanweisungen landen direkt auf dem Band. Das hört man, wenn ihr genau hinhört, dann merkt ihr, dass so Hintergrundgeräusche auch da sind. Also auch schon im Intro ist es so, dass quasi eine Gitarre gerade noch ihr Riff übt, wo sie noch gar nicht dran ist, aber schon mit auf dem Tape ist. Das ist in dem Stück, kommt es mehrere Male vor, dass das wirklich total nach Session klingt. Das Ganze, was zufällig klingt, ist das genialste Produktionselement auf dieser ganzen Platte, weil es dadurch spontan, funky, mit der nötigen Lücke klingt. Man sagt ja auch, oder Maceo Parker sagt ja auch, Funk is what you play, Funk is what you don't play. So, da sind einfach immer wieder Lücken drin, wo jemand seinen Einsatz nicht ganz auf die Eins genommen hat und dann ein bisschen später kommt und dadurch wird es in sich nochmal ganz anders funky. Instant Funk, das klingt wie ein Bandname, der direkt aus dem Universum gefallen ist. Und natürlich auch das Motto von jedem Stück ist, dass sie so gemacht haben. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Der Gitarrist Kim Miller erklärte mal, we would just be able to jump right into a funky groove. Name erklärt, Band erklärt, alles klar. Also die haben einfach losgespielt und sich funky gefühlt und genau das dann auch auf Platte gebannt. Die Geschichte beginnt in Trenton, New Jersey, Mitte der 60er, als Raymond Earl und Scotty Miller an der Trenton Junior High zusammenkamen. Ursprünglich hießen sie The Music Machine, ganz schön sperriger Name, wurden dann zur Backing Band von den TNJs. Also und da haben die noch richtig Funk gespielt. Also richtiger Garagenfunk, da hat's gescheppert, da gab's nur billige Mikros, da gab's keinen Aufnahmeraum, da hat man noch den Hall vom Garagentor mitgehört und durch die Begegnung mit dem Philly Soul Alchemisten Bunny Sigler, der kam nämlich von Philly Sound Records, landeten sie in Philadelphias professionellen Aufnahmestudios. Bunny Sigler ist eine sehr unterschätzte Figur in der Musikgeschichte, finde ich. Als Songwriter, Produzent und Performer war er aber dann doch tatsächlich schon ein Kernstück des Philly Sound bei Gamble & Huff, bei denen er gelernt hat und bei denen er sich auch extrem ausgeprägt hat in der Art zu singen, zwischen Soul und Disco, ein bisschen Rare Groove und das, was man heute vielleicht Modern Soul nennen würde. Er schrieb Klassiker für die OJs, für Wilson Pickett und Billy Paul. Und er war es, der Instant Funk zu dem formte, was sie wurden. Er brachte sie zu TSOP, The Sound of Philadelphia, was die Backband war hinter den ganzen Songs, die wir da auf den großen Labels aus Philadelphia kennen. Und dann zu einem Goldmine-Label, das so eine Zwischenstufe war, als viele Philly-Soul-Künstler gerade dann von Philadelphia weggegangen sind nach New York und dann ganz schließlich zu Salsoul, was sozusagen der Endhafen war. Zu dem Zeitpunkt war die Band auf 10 Mann schon angewachsen. Bevor Instant Funk ihren eigenen Hit hatten, spielten sie als Backing-Band fast alle Legenden der schwarzen amerikanischen Musikgeschichte, nämlich Curtis Mayfield, Lolita Holloway, The OJs, Lou Rawls und dann ganz wichtig, sie sind die Band auf Evelyn Champagne King's Shame. Das zeigt, welches Kaliber diese Jungs hatten, bevor sie selbst überhaupt erst mal eine eigene Band geworden sind. Ich finde, wir sollten noch mal reinhören. Ich habe 3 Snippets mitgebracht. Das zweite ist jetzt fällig, nämlich ein Break, das dann in einen weiteren sehr, sehr schönen Vocal Part führt.
My mind made up, come on, you can get it, girl. Anytime, tonight is fine. I got my mind made up, come on, you can get it, girl. Anytime, tonight is fine. I got my mind made up, come on, you can get it, girl. Anytime, tonight is fine. I got my mind made up, come on, you can get it, girl. Tonight is fine.
You gotta push it to me, baby.
Hört ihr extrem gut, wie dieser Funky Bass den Groove so richtig hart nach vorne trägt. Und die Legende sagt, dass neben den sehr tiefen Stimmlagen, die das sehr erotisch einsprechen, ich meine, ihr merkt eh, dass sehr viel Erotik in diesem Stück drin liegt, dass diese hohen Passagen, die da so reingeschrien sind, listen to me baby, dass Bunny Sickler tatsächlich von hinten aus dem Studio das selber mitgesungen hat an der Stelle. Kirk, kannst du dieser Eskalation folgen?
Ja, voll. Also das lebt ja davon, dass es halt diese perkussiven, groovigen Zwischenmomente hat und dann sich komplett wieder öffnet und wirklich zur euphorischen Eskalation treibt das Stück. Und wer an dieser Stelle, die wir gerade gehört haben, richtig hört, hört da auch schon, wo du wahrscheinlich auch noch drauf eingehen wirst, etliche Sample-Quellen und Referenzen. Ich glaube, die Liste, da könnten wir eine eigene Playlist aufmachen, in wie vielen Stücken dieser Song verwurstet wurde. Und jetzt nicht nur diese Vocal-Samples rausgenommen, say what? Die Sprechstellen als auch etliche musikalische Stellen wurden ja verbaut.
Absolut. De La Soul waren da übrigens auch wieder am Werk, aber dazu dann später noch ein ganz klein wenig mehr. Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt genommen, aber es ist wirklich exorbitant, wie viel Einfluss dieses Stück hatte auf die Hip-Hop und auf die Disco- und die Hausgeschichte danach. Was diesen Song aus meiner Sicht unsterblich macht, ist die Produktion. Das Remixen von I Got My Mind It Up war ein Akt von 60-stündiger Arbeit, manuell, ohne Computer, auf einem nicht automatisierten Mischpult in Studio A von Blank Tapes. Das heißt, die haben kopiert, geschnitten, zusammengeklebt, kopiert, geschnitten, zusammengeklebt, gefliest, geschnitten. Und das haben die 60 Stunden lang gemacht, um das als 12-Inch rausbringen zu können, was am Anfang ein 3-Minuten-Song war. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Also die haben das musikalische Potenzial, das da war, das geil eingespielt war, dann overdubbed natürlich später nochmal mit einzelnen Spuren, um das dann irgendwie ein bisschen harmonischer zu machen. Aber die Grundelemente aus 3 Minuten auf 10 Minuten per Cut and Paste und aus einer 8-Spur-Bandmaschine heraus haben die gemacht. Versucht wurde zuerst ein Mix von Walter Gibbons, dem Godfather der 12-Inch, dem Mann, der bei Double Exposes 10% 1976 die erste kommerziell verfügbare 12-Inch-Single überhaupt auf den Markt gebracht hat. Und das war übrigens auch ein Werk von CellSoul, auch dort. Das war eine, wie soll man sagen, etwas Spezielles von CellSoul. Die haben ihren Produzenten die Zeit, damit auch das Geld eingeräumt, genau solche Dinge zu machen, aus kurzen Singles lange Maxis zu machen. Dann saß Ken Keyer, der CellSoul-Boss, selber am Regler und hat es auch nochmal versucht. Und schließlich Larry Levan, der Resident-DJ der Paradise Garage, natürlich, wie sollte es auch anders sein, wenn ich solche Geschichten so ausbreite, ein Style-Kreator und Viertakte Groove, die immer wieder eingefügt, zusammengeklebt und mit Splice-Tape da dran gepackt wurden. So entstand dieser hypnotische Loop, der diesen Track definiert. Es war nach der Fertigstellung The Talk of Manhattan. Alle hatten diesen Track und diesen Song auf dem Schirm und in den Ohren und wollten ihn unbedingt hören und haben. Weswegen, als der Song rauskam, als 12-Inch Maxi zum ersten Mal an dem Plattenladen, der um die Ecke von der Paradise Garage war, in dem Larry Levan freitagnachmittags immer arbeitete und an geneigte Fans, aber auch andere DJs Platten verkaufte, die wohl längste Schlange, die dieser Plattenladen jemals hatte, genau wegen dieser Maxi stand, erzählt man sich als Legende. Hier liegt noch eine weitere historische Kontroverse. Es gibt glaubwürdige Insiderberichte, die sagen, dass Walter Gibbons den eigentlichen Mix machte und Larry Levan möglicherweise nur finale Edits beisteuerte. Da gab es dann irgendwie noch ein bisschen Streiterei drum. Gibbons soll wegen neu gefundener religiöser Überzeugungen aber abgebrochen haben, weil er eben nicht mehr mit diesen schwülstigen und sexuell aufgeladenen in Kontakt gebracht werden wollte, weswegen er die Credits an Larry Levan dann übergeben hat und auch nicht weiter darum herumgestritten hat, welcher Anteil an dieser Produktion bei ihm lag. Auf der Tanzfläche der Paradise Garage war dieser Track nicht nur ein Song, er war ein Ereignis. Das war wirklich ein ganz, ganz zentraler Song über mehrere Jahre. Larry Levan hatte die Fähigkeit, Musik live neu zu formen und das hat er ja eigentlich schon bei dem Mix von diesem Song gemacht, von einer 3-Minuten-Version auf die 10-Minuten-Version, Breaks zu strecken, Intros zu verlängern, die Energie der Crowd zu lesen wie ein Seismograph. Und CellSoul-Platten, das war genau sein Betriebsstoff. Wir haben einige CellSoul-Scheiben schon mit dabei gehabt. Es gibt auch ganz gute Compilations von CellSoul-Music, wenn ihr die auf iTunes oder auf Spotify mal aufruft und euch die anhört. Ich glaube, dann könnt ihr sehr gut ermessen, wie gut geeignet genau diese Produktion und deren Länge und auch diese Art der Produktion, also Breaks zu verlängern oder durch Wiederholungen Euphorie zu erzeugen, wie gut das genau auf diesem Label gemacht wurde. Also tut euch das mal rein, wenn ihr intensiv interessiert seid daran, wie Disco-Musik strukturiert wurde, um die Clubs gut zu befüllen. Salto Records, ganz kurz, gegründet 1974 von den drei Brüdern Joe Ken und Stanley Keyer, war mehr als ein Disco-Label. Es war wirklich ein Labor und die hatten ihre Studios auch die ganze Nacht offen. Also Larry Levan oder auch andere wie Walter Gibbons. Es war das erste Label weltweit, das 76 kommerziell eine 12-Inch veröffentlichte. Es holte die Seele von Philly Sound nach New York, also weil das der Hafen war für viele der Musiker und Produzenten, die früher halt die Philadelphia Soul Records waren. MFSB Rhythmus Section, Benny Sigler, Vince Montana Jr., auch ganz wichtig mit seinem Latin-Influenced Xylophon-Spiel und auch der Produktion, die er machte. Und die haben die alle nach New York geholt von Philadelphia. Das Netzwerk der DJs, Walter Gibbons, Tom Malton, Larry Levan, alle formten den CellSoul-Sound durch Remix-Arbeiten zu dem, was später dann House-Music wurde. Also CellSoul ist ein Label, das ganz im Kern mit dafür verantwortlich ist, dass House-Music, diese New Yorkische Art, House-Music zu machen mit vielen Instrumenten, entstehen konnte. Die waren die Inspiration als solche. Frankie Knuckles spielte CellSoul im Warehouse in Chicago sogar, als Würdigung an diesen Sound, obwohl in Chicago ein wesentlich härterer Sound eigentlich zu der Zeit en vogue war. Die Kids in den Plattenläden fragten nach CellSoul, The Frankie Used to Play, und schließlich hängt den Ladenbesitzer Schilder auf, wo nur noch drauf stand Warehouse Music, später House Music, weil Frankie Knuckles diese Platten im Warehouse gespielt hatte. Zu den Samples nur noch ganz kurz. De La Soul sampled ihn 91 für A Roller Skating Jam Named Saturdays. Übrigens auch ein wirklicher Granatensong von De La Soul. Tupac zog ihn 1996 mit Des Dillinger, Corrupt, Method Man und Redman für Got My Mind Made Up nach. Busta Rhymes und Janae haben Ambassadors of Funk damit gemacht und insgesamt gibt es über 50 verifizierte Sample-Verwendungen laut der wunderbaren Plattform Who Sampled. Und damit ende ich mit der Geschichte aus New York von 1979 von der fantastischen Band Instant Funk von Philly nach New York und in unsere Herzen und die Clubs und die Record-Bags von uns DJs. Oh, famous last words to this song?
Ich sag nur Simply Red. Die haben es auch auf einem Remix verbaut.
Nicht wahr?
Okay.
Das bei dem Stück Stars auf dem Combrand Mix 1991. Den konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen.
Das ist die dritte Folge hintereinander, in der wir Simply Red benennen müssen. Okay.
Naja, gut. Houdini und Kid and Play und so. Also wirklich auch andere Hip-Hop-Größen noch zu denen, die du aufgezählt hast, etlich so versampled. Public Enemy natürlich auch und so. Ne?
Ja. Also ein Riesentrack. Instant Funk, I got my mind made up. Story ended. Mein lieber Kirk, du hast natürlich auch einen Song mitgebracht und ich bin irre gespannt, was diese Woche aus deinem Köcher geschossen kommt. Klär uns doch mal auf, was gute Musik ist.
Ja, also Instant Funk könnte von der Beschreibung auch dazu passen. Ich liebe ja Songs, die im Titel schon so ein leichtes Grinsen erzeugen. Bei dem Titel ist das eigentlich schon so, wenn man sich viel mit Disco auseinandersetzt, denn der Song heißt Disco This Way. Disco That Way von Mother's Finest. Das ist so ein Song, der wirklich aufgrund des Titels mich so ein bisschen zum Schmunzeln bringt. 1977 auf der LP Another Mother Further bei Epic erschienen und eigentlich eine ziemlich freche Ansage.
Entschuldigung, da muss ich einhaken. Das heißt doch eigentlich Another Motherfucker, oder?
Ja. Da komme ich gleich noch zu, wie die halt mit ihren Titeln rumgespielt haben. Aber die Platte ist wirklich Another Mother Further. Und eigentlich ziemlich freche Ansage an die Disco-Welle, die damals überall durch die Clubs rollte, vor allen Dingen aber einigen Rockmusik-liebenden Menschen wohl arg auf die Nerven ging, sodass dann Ende der 70er Jahre sogar zu einer absurden Anti-Disco-Eskalation in der Popgeschichte kam, nämlich in der Disco Demolition Night, die wir auch schon mal erwähnt hatten, am 12. Juli 1979 im Comiskey Park Stadion in Chicago, was als Marketing-Gag der Chicago White Sox gedacht war. 98 Cent Eintritt gegen Abgabe einer Discoplatte endete in einem kompletten Kontrollverlust. Der Radio-DJ Steve Dahl ließ zwischen zwei Baseballspielen eine Kiste voller Platten sprengen. Über 50.000 Leute waren da. Fans stürmten das Spielfeld und das zweite Spiel musste abgebrochen werden. Offiziell war das Rock-Fan-Krawall gegen Disco. Zurückblickend steckte da aber natürlich viel mehr drin. Disco war eben schwarze, afroamerikanische, Latino- und queere Clubkultur. Und somit war die Aktion ein harscher Angriff auf die Szene und die Freiheit und die Menschenrechte. Doch die Szene und der Groove hat überlebt und ist bis heute stärker geworden denn je. Und das ist auch gut so. Man kann Platten sprengen, aber nicht die Idee dahinter. Ausgerechnet Chicago wurde wenig später zu einem der Geburtsorte von House Music, wie du es eben ja auch schon erwähnt hast, mit dem Pendant zu New York. Als unmittelbare Weiterführung von Boogie Funk und Disco und der Tanz- und Freiheitsidee dahinter. Zurück zu Mother's Finest. Mother's Finest selbst waren nie sauber in eine Schublade zu kategorisieren. Sie waren zu funkig für die Rockfraktion, zu rockig für die Funk-Puristen und genau dazwischen liegt ihre Magie. Vorne diese beiden Stimmen, Joyce Baby Jean Kennedy und Glenn Doc Murdoch. Dahinter eine Band, die Soul, Funk, Hard Rock und diese raue Southern-Energie so zusammengeschraubt hat, dass man nicht mehr weiß, ist das jetzt Tanzfläche, ist das vielleicht sogar schon Studiobühne oder Funk-Gottesdienst mit Marshall-Amps im Hintergrund. Und Disco This Way, Disco That Way ist dafür ein herrlich schräges Beispiel. Der Track ist ein Band-Original, geschrieben von den Leuten, die diesen eigentypischen Mother's Finest Sound erfunden und zum Leben erweckt haben. Murdoch, Kennedy, Mike Keck, Jerry Say, Gary Moses Moe, Moore und Barry B.B. Queen Borden. Und der Witz ist eigentlich, dass Gary Moses Moe Moore das Ding als eine Parodie als Disco angelegt hatte. Also nicht, wir machen jetzt Disco, weil alle Disco machen. Eher, okay, ihr wollt Disco, dann stolpert mal hier durch diesen Track. Musikalisch ist das Ding ein richtiges Biest. Die 12-Inch-Version startet mit einer langen, heiß aufladenden Afro-Latin-Percussion-Passage. Dann kommen Sly- und Robbie-mäßige Funk-Gitarren und Keyboard-Hacks rein. Dazu ein sturer, zupackender Groove und diese fast kindlich absurde Call-and-Response-Gitarre. Betitelung Disco This Way, Disco That Way. Das ist minimal im Text, aber maximal im Körper. Und dann diese auf- und absteigenden Brücken, diese Spannung, die immer wieder hochgezogen wird, als hätte jemand Funkrock in einen Disco-Mixer geworfen und den Deckel nicht richtig zugemacht. Perkussionist Joe Lala ist hier ein wichtiger Pfeiler, der wie eine Pfeffermühle eine extra Prise Spiciness obendrauf gibt. Und genau dieses tribalische, leicht vertackte Energie macht den Track so besonders. Besonders tanzbar, besonders magisch. Eine Disco-Funk-Ansage und richtiger Geheimtipp, weil nicht wirklich viele diese Nummer auf dem Schirm haben. Wir hören jetzt rein mal Disco This Way, Disco That Way von Mother's Finest als Parodie gedacht und zum Floor-Banger gemacht. Wolfgang, was sagst du?
Ja, das ist bei Mother's Finest immer das Gleiche. Die sind natürlich einfach wahnsinnig euphorisierend. Ich finde es auch immer ganz interessant. Es wird am meisten dann Rock darauf geschrieben, was die so machen. Ich finde aber auch, obwohl sie da nicht wirklich herkommen, für mich hat es immer auch so einen Hippie-Approach. Das Ganze, wie wild es ist und wie laut es ist. Und es ist eine der ersten Crossover-Musiken, die ich so kennengelernt habe. So ein bisschen mit Sly and the Family Stone bringe ich die in Verbindung. Was den Gitarrensound angeht, ultra rockig zu klingen, gleichzeitig funky zu sein. Und in dem Fall hat es natürlich auch einfach einen guten Disco-Beat. Also völlig verrückte Nummer, völlig verrückte Band. Also das ist schon auch ein ganz, ganz krasses Werk, das die abgeliefert haben. Cool, das ist ein richtiger Ausbrecher. Der ist gar nicht so hübsch geschmeidig wie die allermeisten Sachen, die wir im Regelfall dabei sind. Das gefällt mir gut. Hey, endlich Hippies hier, endlich Hippies.
Auch als Single hat das Stück ein kleines Sammlerleben, denn gab es dann tatsächlich auf 12-Inch und auf 7-Inch. Je nach Land und Ausgabe wechselten die Rückseiten, mal mit Thank You for the Love drauf, mal mit Mickey's Monkey. Gerade die lange 12-Inch-Fassung ist natürlich der DJ-Schatz, weil Intro und Outro richtig Platz lassen für DJs, die so lange Übergänge lieben. Mother's Finest selbst sind sowieso einer dieser Bands, bei denen man sich fragt, warum sie nicht in jeder großen Pop-Geschichte-Erzählung fett gedruckt vorkommen. Sie standen auf Flyern und Plakaten, auf denen auch The Who, AC/DC, Black Sabbath, Parliament und Funkadelic, The Commodores und Ohio Players auftauchten und in dem Kontext mit denen spielten. In Europa wurden sie spätestens durch den legendären Rockpalast auf 1978 in der Essener Grugerhalle zu einer Kultband. Da kamen sie quasi als Unbekannte auf die Bühne und gingen als Ereignis wieder runter. Fun Fact am Rande, der Name Mother's Finest war auch ein kleiner Trick. Die Band wollte ursprünglich viel derber und direkter heißen, nämlich Motherfuckers. Ließ ihr Bandkürzel MF auch ableiten, was sich auch im Bandlogo wiederfindet. Elegant durch die Plattenfirmentür schlüpfen, haben sie sehr clever gemacht, indem sie sich dann einfach Mother's Finest genannt haben und das MF-Kürzel beibehalten haben. Und die Nebenwege sind ebenfalls spannend. Joyce Kennedy hatte später Soloerfolg und bekam mit Jeffrey Osborne für The Last Time I Made Love sogar eine Grammy-Nominierung. B.B. Borden spielte später unter anderem bei Molly Hatchet, The Outlaws und The Marshall Tucker Band. Moses Moe ging eigene Wege, veröffentlichte Soloarbeiten und spielte mit Borden auch im Hardrock-Projekt Illusion. Da merkt man, die Band war nicht nur ein Projekt, sondern ein Knotenpunkt. Ihr wahrscheinlich bekanntester Song ist Baby Love, dieser Mother Finest Klassiker, bei dem Funk, Soul und Rock so selbstverständlich ineinander greifen, dass man sofort versteht, warum die Band nie in eine normale Schublade gepasst hat. In Europa gehört aber auch Piece of the Rock ganz klar zu ihren großen Nummern, nicht zuletzt diese explosive Live-Wucht, mit der sie Ende der 70er hier Kultstatus bekommen haben. Was Samples, Covers und Re-Edits angeht, die große Geschichte ist hier weniger die Coverversion, sondern der Club-Nachhall. In der Re-Edit-Kultur taucht der Track bei Black Cock, also im Umfeld von DJ Harvey und Gary Rooney, wieder auf. Je nach Listing mit etwas Titelverwirrung. Hier heißt es mal Luna Party, da heißt es mal Frog Scene. Für mich ist das Go This Way, Disco That Way. Irgendwie ein kleiner Geniestreich. Eine Anti-Disco-Funk-Rock-Monster-Nummer, das sich selbst nicht zu ernst nimmt, aber musikalisch komplett ernst zu nehmen ist und Anti zu Pro verwandelt. Wer weiß, ob das nicht eigentlich so gedacht war. Weird, funky, sweaty und absolut Mother's Finest. Was hast du da noch zu anzumachen?
Ich habe noch einen Punkt, den ich nochmal ein bisschen emphasieren, also betonen möchte. Nämlich, wir waren vorher bei dem Disco Demolition Day. Da waren wir schon so 2, 3, 4 Mal sind wir da entlang gekommen, entlang unserer Geschichten, die wir erzählt haben in diesen 84 Folgen. Unsere Zeiten sind gerade auch gar nicht so einfach. Relativ viele große Staaten spielen uns gerade reaktionäres, ausschließendes, ismisches, also rassistisches, antifeministisches Gewerk so vor und schließen Menschen aus und erklären Menschen für Feinde oder für schlecht oder für wie auch immer. Das hat man beim Disco Demolition Day auch versucht, nämlich die Disco-Musik oder die Liebhaber der Disco-Musik, die halt zu der Zeit vornehmlich schwarz, schwul oder Latinos waren in New York oder in Amerika, die irgendwie zu Feindbildern zu erklären, gleichzeitig mit dieser Musik. Und das ist was wir alle überhaupt gar nicht brauchen. Was wir brauchen, ist irgendwie zusammen sein zu können und zu verstehen, dass wir sind eine Gruppe Menschen. Wir sind alle irgendwie Kinder von dem, was Mutter Erde ist. Und es geht auf gar keinen Fall, gegeneinander zu sein. Das macht keinen Sinn. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Man kann sich streiten um den einen oder anderen Sachverhalt. Man kann auch Musikscheiße finden, die der andere gut findet. Was aber überhaupt gar nicht in eine Menschheit gehört, ist, gegen andere Menschen zu sein. Und das wünsche ich mir, dass das aufhört. Und das ist jetzt ein ungeübter, sehr emotionaler Vortrag, bei dem ich selber merke, dass er wahrscheinlich gar nicht so ganz gerade gerückt ist, aber das ist mir ein Bedürfnis, das zu sagen. Wir sind hier mit unserer Musik, die wir machen. Und wir sind beide DJs, die auch schon alle anderen verschiedenen Arten von Musiken gehört haben und auch manches nicht gemocht haben und trotzdem uns mit dem Bassisten von der Band, die wir gerade kacke fanden, gut unterhalten haben beim Kölsch an der Theke und auch trotzdem da musikalisch wie menschlich was gefunden haben, was zusammengehört. Zusammengehören wir alle. Lasst euch nicht irritieren davon, dass irgendwelche Menschen behaupten, irgendwer anders muss euer Feind sein oder ihr müsst euch abgrenzen oder es muss sich abgegrenzt werden zu irgendwas. Das ist alles Quatsch. Tatsächlich Quatsch. Das merken wir alle früher oder später, behaupte ich jetzt einfach ganz mutig da ins Mikro. Und ich wünsche uns allen, dass wir Liebe im Vordergrund haben. Amor Fati, also auch für das, was passiert für das Schicksal. Einfach die Liebe anzunehmen und für die Menschen, die uns begegnen, auch wenn sie nicht der gleichen Meinung sind, auch wenn sie uns vielleicht mal ärgern oder wir mit ihnen in eine Kontroverse geraten. Aber nie ist der Mensch ganz bestimmt dein Feind, sondern vielleicht seine Meinung ist nicht das, was du teilen kannst.
Das ist das Einzige, was uns als Menschen eint, nämlich die Liebe. Und das hat Disco und Boogie und Funk und die ganzen Musiken aus der Zeit Disco Demolition Day uns gezeigt, dass uns das vereint und weiter nach vorne bringt. Und nicht umsonst, glaube ich, ist heute Disco und die ganzen Weiterentwicklungen von Disco als Sinnbild und Einigungsmoment der Liebe wieder so weit vorne, weil die Leute das suchen, weil sie auch die Liebe in der Musik suchen. Sie suchen nicht das Technische, sie suchen nicht das Harte, sie suchen das Einende, das, was uns hochpreist als Menschen in der Verbindung, in der Liebe. Und ich glaube, deswegen ist es auch, warum diese Musik immer wieder so gut funktioniert und auch immer wieder kehren wird, besonders in Zeiten, wo es scheiße ist, wo es schwer ist, wo die Leute sich offiziell durch irgendwelche Ideologien nach vorne getrieben oder Systeme, die sie von außen beeinflussen, vermeintlich im Hass wiederfinden, ist das, wo alle nachsuchen, ist die Liebe und die ist in dieser Musik manifestiert.
Wow, du hast es nochmal super geil gebündelt und es ist, die Liebe ist die größte Motivation, die Menschen haben können. Also es gibt auch die Motivation aus Angst und es gibt die Motivation Hass, die dann irgendwie rekrutiert daraus. Aber die allergrößte Motivation, die ihr haben könnt, ist Liebe. Nehmt sie, wenn sie da ist. Wenn ihr sie spürt, das ist eure Energie. Und das können wir alle. Und damit können wir verhindern, dass die Welt beschissener wird. Und es gibt genug Ströme, die gerade versuchen, die Welt beschissener zu machen. Also wünschen wir euch ein Wochenende mit einem guten Tanz, der liebevoll ist, mit lieben Menschen, die euch um euch rum sind, dass ihr einen guten Groove habt und in der Summe von allem immer ganz, ganz viel Liebe. Bye, bye. Bye.